Bremen 2 Gesprächszeit.
Der Geburtstag heißt der Film, der morgen in den Kinos startet, in dem Anne Ratte-Polle die weibliche Hauptrolle spielt. Anna, die vom Ex Matthias getrennt lebt. Aber jetzt geht es darum, gemeinsam einen schönen Kindergeburtstag für den 7-jährigen Lukas hinzukriegen. Unter widrigen Umständen, es fängt an zu schütten, es gibt ein Gewitter, draußen wird das nichts. Die Mutter ist gestresst, der Vater ist gestresst, weil er sowieso gar keine Zeit hat. Es gibt Vorwürfe, aber immer auch wieder so kleine Momente, wo die einfach versuchen, das zusammen hinzukriegen und sich Mühe geben. Frau Ratte-Polle, Sie mochten das Drehbuch gleich, ja? Und auch die Rolle?
Ja, auf Anhieb, total. Das Buch ist sehr komprimiert und kompakt geschrieben und hat einen guten Humor. Und ja, es gefiel mir auf Anhieb.
Dein Sohn vermisst dich, aber wenn du dich nicht um ihn kümmern willst, für uns ist es besser ohne dich als so. Das ist ein Satz, den Sie haben in diesem Film. Das ist eine Figur, die keine Zeit hat, sich aufzuhalten mit den Erklärungen dieses Ex. Und das Leben muss weitergehen und muss organisiert werden. Also die lässt da nicht viel gelten, oder?
Naja, sie versucht, ein neues Leben zu gestalten mit ihrem Sohn und auch vielleicht mit einem neuen Mann. Und sie denkt, es ist schlimmer, wenn das Kind andauernd hofft und hofft und dann passiert wieder nichts. Und sie möchte eben, dass er sich da ändert, dass er mehr Verantwortung zeigt.
Ist eigentlich wie aus dem wirklichen Leben geschnitten, diese Szenerie?
Im Grunde ja, ja. Das ist auch das Schöne an dem Film, finde ich, dass er eben was sehr, sehr Alltägliches hat, sehr, sehr alltägliche Sorgen aus der Mitte des Lebens, aus der Mitte der Gesellschaft hat. Und durch dieses Schwarz-Weiß und die langen Einstellungen hat er trotzdem eine Überhöhung. Und natürlich auch die Auswahl der Szenen und diese Geschichte, das finde ich dann ganz schön.
Genau, der ist gedreht in Schwarz-Weiß. Das ist so ein bisschen altmodisch, ist aber auch schon wieder fast ein bisschen in. Sowas mögen Sie? Also dieses Schwarz-Weiß?
Absolut, ja, ja. Ich mag auch die anderen Schwarz-Weiß-Filme, die man gerade so sehen kann. Ich habe als letztes Der Leuchtturm gesehen im Freiluftkino. Aber ja, da gibt es in der letzten Zeit mehrere. Oh Boy natürlich auch.
Oh Boy, der ja diesen ganz großen Erfolg hatte. Und auch da ist so eine jazzige Musik. Das ist jetzt in diesem Film auch der Geburtstag. Aber es gibt auch so dieses Mysteriöse. Es gibt ja so surreale Momente, auch so unheimliche Momente. Und da geht die Musik dann auch entsprechend mit.
Ja, er ist wie ein Film noir, ein moderner Film noir. Und das ist auch so gewollt vom Regisseur und auch, glaube ich, von Anfang an so in seinem Kopf gewesen.
Am Ende der Party muss man doch sagen, da bleibt ein Kind irgendwie übrig, ein kleiner Julius, und niemand holt es ab. Und der Ex, gespielt von Marc Waschke, der soll dieses Kind jetzt nach Hause bringen. Da ist aber niemand und der hat das Kind am Hals und muss sich kümmern und gerät dann halt in so merkwürdige Situationen. Sie haben schon gesagt, es gibt viele Szenen, die in einer langen Einstellung gedreht sind. Auch mal so 10 Minuten ohne Schnitt, da muss ja alles sitzen und passen. Da hat man nicht ewig Zeit, um das jetzt nochmal und nochmal zu machen. Was für eine Herausforderung ist das?
Ja, man muss schnell auf den Punkt kommen und gleichzeitig bedarf es eines genauen Spiels. Also das muss halt alles ins Bild passen. Auch wenn man Gänge hat und so, muss man die exakt verorten. Das heißt aber auch, man spielt halt durch, dadurch haben die Szenen einen anderen Bogen, man spielt länger. Das ist toll und ist trotzdem auch eine andere Herausforderung, als wenn man eine Szene aus mehreren Einstellungen dreht, dann kann man immer noch mal andere Aspekte in den Vordergrund stellen, weil man da nah ist oder weit ist. So ist alles halt in einer Einstellung. Das macht mir auch Spaß.
Das ist ein bisschen auch wie im Theater. Sie spielen ja viel Theater und da kann man ja auch nicht bei der Vorstellung sagen, so halt mal eben, gefiel mir noch nicht, mache ich nochmal.
Ja, genau, ja. Aber im Theater kann man ja eben, da probt man halt 4 bis 6 oder 8 Wochen oder manchmal auch länger. Und da ist das halt alles, das ganze Stück so im Körper, ne? Und das ist für einen Film eher ungewöhnlich eben. Man hat da nicht so viel Probenzeit, auch bei diesem Film extrem wenig Probenzeit, weil es ein ZDF-kleines Fernsehspiel war. Also wir hatten kaum Zeit und es ist Wahnsinn, was für Bilder da entstanden sind.
Sie haben also das Drehbuch gelesen und dann haben Sie ja den Autor und Regisseur natürlich auch getroffen, Carlos Andrés Morelli, der stammt aus Uruguay, kam 2008 mit einem DAD-Stipendium nach Deutschland, hat sein Langfilmdebüt abgeliefert, das hieß Mi Mundial, hat viele internationale Preise bekommen und war in Uruguay der erfolgreichste Film dort in den dortigen Kinos. Hatten Sie von dem jemals gehört?
Nein, vorher nicht, muss ich gestehen.
Und war das gleich eine gute Begegnung? Weil da stelle ich mir vor, ist ja wichtig, dass man so einen Draht hat, sowohl künstlerisch als auch menschlich.
Absolut, ja, es ist total wichtig und einfach gut, wenn das gleich stimmt. Ich hatte auf Anhieb ein total gutes Gefühl. Ich dachte, vor mir sitzt ein südamerikanischer Woody Allen, also so vom Humor und wie er geredet hat. Also es war super und dann haben wir aber auch noch ein kleines Casting, also so eine Art Probe gemacht. Das war auch toll mit Marc zusammen. Also so, es war durchweg eine sehr, sehr angenehme, schöne Arbeit.
Welche Rolle spielt die Kamera, beziehungsweise wer dahinter steht?
Ja, welche Rolle spielt die dahinter? Also der Kameramann ist natürlich immer sehr wichtig. Friede Klaus hier hat ganz, ganz tolle Bilder gemacht. Aber ich als Schauspielerin, ich gucke auch nach einem Take nicht unbedingt oder ganz, ganz selten das Muster an. Also ich schaue mir das Bild danach nicht an, die Szene danach nicht auf dem Monitor an, weil ich dann irgendwie mich so von außen sehe und ich möchte lieber mich von innen sehen beim Spielen. Also einfach gar nicht drüber nachdenken. Ich bin dann mehr als Schauspielerin mehr mit dem Text, mit meinem Partner und mit dem Regisseur im direkten Austausch.
Der Friede Klaus, der kommt ja aus Halle und da ist der Film gedreht und er hat selber gesagt, die Stadt sei noch nicht so tot renoviert. Er hat auch wohl Drehorte selbst gefunden oder empfohlen. Die Zeitung Die Volksstimme aus Halle, die meinte, dieser Film wegen der Besetzung und wegen der Drehorte wirke typisch deutsch. Daraufhin hat der Regisseur gesagt, es gebe keinen typisch deutschen Film. Was glauben Sie?
Ist ja interessant. Toll. ja, was glaube ich? Also ich glaube gar nicht, dass er so typisch deutsch ist, der Film. Er hat manchmal auch Einstellungen von, es könnte auch New York sein, einfach mit dem Schwarz-Weiß. Es könnte überall sein. Also klar, eine Altstadt auf jeden Fall, in einer europäischen Altstadt würde ich auch mal so tippen. Ich finde eher, manchmal denkt man, er spielt in einer anderen Zeit. Und dann sieht man aber, nee, es ist heute. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es eben auch in Altbaustraßen mit Kopfsteinpflaster spielt, dass das Auto, das bespielt wird, ein altes Auto ist und so weiter und so fort, schwarz-weiß. Also man ist manchmal in anderen Zeiten und trotzdem merkt man, dass es eben heute ist.
Das Auto ist, ich habe erst gedacht, ein NSU-Prinz und dann dachte ich doch, so ein kleiner alter BMW. Sie kennen sich, glaube ich, wohl aus mit Autos, ne? Was war das für eins?
Oh Scheiße, ich glaube ein alter BMW, aber ich bin mir da nicht mehr so ganz so sicher. Ich bin immer Mercedes gefahren. Ich komme ja aus Kloppenburg, nicht wahr? Ich hatte einen Mercedes-8, das war mein erstes Auto. Dann hatte ich einen 123er und dann hatte ich einen 196er und jetzt habe ich seit 7 Jahren ungefähr gar keins mehr. Ich brauche keins.
Jetzt fahren Sie Fahrrad und U-Bahn.
Genau, Fahrrad, U-Bahn, Bahn, S-Bahn.
Eins kann man noch sagen, in beiden Filmen, also in diesem aktuellen jetzt der Geburtstag und auch im letzten Film, es gilt das gesprochene Wort, gibt es jeweils eine Szene, in der Sie patschnass werden. Ich nehme aber an, Sie sind wetterfest als Norddeutsche.
Ja, ich werde schnell, ich erkälte mich sehr schnell und ich passe nicht erst seit Corona sehr stark auf, dass ich mich nicht erkälte, weil ich habe eigentlich in der Regel 3-mal im Jahr eine Grippe oder Erkältung oder so. Das bleibt einfach nicht aus, weil ich viel in Kontakt bin mit Leuten, aber so gesund wie gerade war ich noch nie, ehrlich gesagt. Obwohl ich aus so einer regenreichen und windreichen Gegend komme, bin ich extrem anfällig da, muss immer total aufpassen. Ich gehe nie ohne Mütze aus dem Haus, sofern es nicht 26 Grad draußen sind.
Das heißt aber, ja. Frau Rattepolle, so eine Wasserszene mit Ihnen sollte man jetzt nicht allzu oft proben. Das sollte besser so beim ersten, zweiten Take durchgehen.
Das Erstaunliche ist, dass wenn ich spiele, macht mir das alles überhaupt gar nichts. Und diese Szene hat mir total Spaß gemacht, weil man, wenn man so in so einem klatschnassen Regen ist, dann macht der Körper einfach noch mehr was anderes, was man vorher gar nicht so kontrollieren kann. Und ich liebe das sehr beim Spiel, wenn da so Widerstände kommen. Also wie so ein Regen oder was weiß ich, wo man körperlich einfach was aushalten muss und dann dabei spielen muss, das macht mir total viel Spaß. Also diese Szene haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit hatten, wir ja eben, wie gesagt, immer nicht, aber die haben wir schon 3-4 Mal, glaube ich, gemacht. Ich glaube, die haben wir auch mit aus unterschiedlichen Perspektiven, genau, in unterschiedlichen Einstellungen gedreht. Deswegen, die habe ich schon ein paar Mal öfter gespielt. Also die hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das schon natürlich toll ist, so ein Streitgespräch offener Leiter zu führen und dann regnet es auch noch in vollen Strömen. Es ist halt automatisch komisch, da muss man nicht viel machen.
Zu Gast in der Gesprächszeit ist heute die Schauspielerin Anne Rattepolle. Der neue Film, der Geburtstag, hatte Weltpremiere beim Max-Ophüls-Preis-Festival in Saarbrücken. Das war lange vor Corona und da geht man natürlich hin über den roten Teppich. Ich hätte aber jetzt vermutet bei Ihnen, Frau Rattepolle, dass Sie eigentlich nicht so ein Glamour-Typ sind, obwohl Sie das gut können, wenn es sein muss.
Das ist lustig. Ich spiele da eine Rolle irgendwie, ne? Das habe ich irgendwann so entdeckt, so, ja, das muss man halt so machen, ne? Das kann ja auch Spaß machen. Ich verkleide mich sehr gerne. Also ich liebe wirklich Klamotten und so sehe ich dann auch eben diesen roten Teppich. Dann zieht man mal Sachen an, die ich sonst privat eigentlich weniger trage.
Aufsehenerregend war ja Ihre Rede beim Bayerischen Filmpreis. Preis. Da ist ja die Zeit dann genau getimt und wenn man überzieht, da fängt die Musik an zu spielen und dann ging in dem Fall auch noch das Mikrofon weg. Nach unten wurde es eingefahren und sie sind immer hinterher bis an den Boden. Was war hinterher mehr? Ärger mit den Organisatoren oder Lob von denen, die es gut fanden?
Also eigentlich nur Lob von allen möglichen, also ich habe nur Lob bekommen von allen Seiten. Es war Wahnsinn irgendwie. Es war sehr erstaunlich. Ich hatte 3 Minuten Redezeit und ich war bei 4 Minuten gestoppt. Und die haben mich ein bisschen vor Ende der 3 Minuten abgeblockt, was auch vielleicht ein bisschen mit mir zu tun haben könnte, da ich eine Pause ein bisschen zu lange gesetzt hatte. Und die dachten wahrscheinlich, jetzt ist es, das war es schon, aber es war es ja noch nicht. Und ich wollte halt sagen, dass das Leben eben sehr widersprüchlich ist und dass man sehr schlimme Erlebnisse eben neu besetzen kann mit was Schönem. Und irgendwie war dann dieser ganze Monolog praktisch, diese Rede auch eigentlich was Schreckliches. Aber gleichzeitig war es dadurch, dass es was Schreckliches war, weil mir das Wort natürlich entzogen wurde, war es was ganz Tolles, weil genau dadurch wurde diese Rede so viral. Ja, also 1000 Leute haben die genau deshalb gesehen, weil dieses Mikrofon runterging und ich mich halt zwangsläufig auf den Boden legen musste und so weiter. Also besser geht's eigentlich nicht. Die Widersprüchlichkeit im Leben wurde auch nochmal anhand der Performance irgendwie gezeigt.
Sie haben ja etwas sehr, sehr Persönliches erzählt. Dieser Abend, das war der 17. Januar, das war ja genau 12 Jahre, nachdem Ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Und das haben Sie in dieser Rede erwähnt. War dieser Abend irgendwie auch den Eltern gewidmet?
Ach, ja, ich sehe das immer gar nicht so, ich sag mal sentimental. Ich sehe das mehr so, klar bin ich meinen Eltern dankbar und wollte mich auch auf diese Art und Weise dann irgendwie bei ihnen bedanken. Mein Privatleben halte ich der Öffentlichkeit jetzt eher fern, weil ich finde, das ist uninteressant. Aber dadurch, dass ich habe einfach so viel gehört in dieser Zeit von Rechtsradikalismus und von allen Seiten. Es hat mich einfach sehr erstaunt und auch beunruhigt und auch schon über die letzten Jahre hinweg. Aber so das letzte halbe Jahr vor dem Bayerischen Filmpreis dachte ich wirklich, man muss es verpflichtet, auf öffentlich was dagegen zu sagen. Und deswegen dachte ich einfach, wenn sowas passiert, ich kriege so einen Preis, genau an diesem Tag, wo das passiert ist, ein Datum wird neu besetzt, wird komplett unter anderen mit anderen Vorzeichen besetzt. Das ist was Besonderes, was ich jetzt erlebe. Und deswegen dachte ich, ich muss das hier anbringen, einfach als Beispiel dafür, dass man eben auch Zeiten, dass sich nicht alles, es gibt ja Leute, die sagen, es wiederholt sich immer alles in der Geschichte. Also, es wird sich alles wiederholen. Und ich bin dagegen. Ich glaube einfach daran, dass man eine Freiheit hat. Und ich glaube sehr daran, sehr stark daran, dass man für das Gute auch kämpfen kann. Und ich glaube auch, dass das Gute siegen kann und eben, dass die Freiheit in der Gesellschaft bleiben kann.
Sie haben ja auch darauf hingewiesen, auf das Zitat von Rosa Luxemburg, die Revolution sagt, ich bin, ich war, ich werde sein. Und I am, I was, I will be, das ist der englische Titel des Films. Es gilt das gesprochene Wort. Dann kam die Laudatio von Herbert Fritsch, der war krank und wurde als Video zugeschaltet Regisseur, mit dem Sie viel gearbeitet haben und arbeiten. Sehr anrührend, sehr schön. Eine sture, kompromisslose Macho-Frau. Das hat er gesagt über Ihre Rolle dieser Flugkapitänin in diesem Film. Dabei ist diese Marion ja tough und zäh und kontrolliert und distanziert und kann ja auch echt hart und unbarmherzig sein. Aber sie hat auch diese verletzliche Seite und manchmal sogar zärtliche Seite und einen super Humor, schwarz und bitterböse manchmal. Was war das für eine Freude, die zu spielen?
Ja, eine riesengroße Freude, weil man hat das nicht so oft. Also, dass man so eine Rolle bekommt, eben auch, dass man als Frau so eine Macho-Frau sein darf. Das ist halt super zu spielen. Also, dass man nicht unbedingt immer diese Klischees da verfolgen muss und eben auch eine Frau, die Humor hat. Das ist auch toll, dass man einfach ein bisschen Witze machen kann und nicht immer nur so ernsthaft spielen muss. Ja, und eigentlich ist es ja eher so den Männern vorbehalten, dass man Chef einfach ist. Und wenn man Chef ist, muss man halt auch mal sagen, tschüss, geht nicht, bis hierhin, aber nicht weiter. Es sind ja Sachlagen auch, die da sind, die wirken da bei einer Frau so kalt und hartherzig, was zu hinterfragen ist, was ich interessant finde. Und deswegen finde ich es super. Ich hatte einfach die Möglichkeit, hier verschiedene Ebenen dieser Frau zu zeigen. Und das ist ein Geschenk, also so eine Rolle zu bekommen, wo man so viel Spielfläche hat, die man bedienen darf. fernab von Klischees einfach.
Sie ist ja Flugkapitänin, sie bekommt eine Krebsdiagnose, sie fliegt dann mit ihrem Liebhaberfreund auf Distanz jedenfalls in die Türkei, bis sie dem dann den Koffer praktisch vor die Tür stellt und trifft diesen jungen Kurden, der sah am Strand und in Bars sich verdingt und ermöglicht ihm schließlich per Scheinehe den Aufenthalt in Deutschland. Warum sie das nun wirklich macht, das wird nicht wirklich erklärt. Das, glaube ich, haben sie auch gerne, solche Figuren, die nicht so eindeutig sind und nicht so schwarz und weiß.
Ja, klar, das bietet natürlich für jeden auch einen anderen Freiraum, sich seine eigenen Gedanken zu machen und seine eigene Fantasie zu entwickeln. Also ja, und außerdem, wenn man alle Sachen auserklärt, dann stellt man sie als Zuschauer gerne einfach beiseite. Man hat sie verstanden und legt sie ab, legt sie in irgendeine Schublade, macht die Schublade zu und man stört sich nicht weiter dran oder man denkt nicht weiter drüber nach. Und das finde ich grundsätzlich so ganz so interessant. Aber in diesem Fall, das wird ja angedeutet, sie ist schon ein bisschen verknallt in ihn oder sie möchte was Neues ausprobieren. Sie hat nichts zu verlieren. Also ich finde es ganz interessant im Leben, wenn man an einem Punkt ist, an dem man denkt, okay, was soll jetzt noch sein? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich mache jetzt einfach irgendwas, was ich jetzt gerade machen will, ganz spontan, keine Ahnung. So spontan ist sie dann wiederum auch nicht, was dann wieder lustig ist.
Stichwort Humor. Ja. Da sind ja ganz tolle Dialoge in dem Film. Oder da gibt es diese Szene, wo sie in die Schulklasse geht und da erzählen soll von ihrem Beruf. Ich habe irgendwo gelesen, man habe Ihnen, Frau Ratte-Polle, als junge Schauspielerin gesagt, Frauen könnten nicht komisch sein. Hat das wirklich jemand gesagt?
Ja, das habe ich öfter gehört. Auch von Regisseuren, ja.
Und dann hat Ihnen auch ein Schauspielagent mal gesagt, da waren Sie 24, Sie seien schon zu alt. Als Sie 26 waren, hat jemand gesagt, Sie sollten nicht mit dem Rauchen aufhören, weil Sie dann zu dick würden. Und mit 30 hat Ihnen jemand gesagt, Sie müssten eine Fernsehkommissarin spielen, weil Sie sonst als Frau in Ihrem Alter keine Kinorollen mehr bekämen. Echt jetzt?
Ja, echt jetzt, ja, ist so. Was soll man machen? Da denkt man die ganze Zeit, man ist zu alt und überhaupt, man kann gleich nach Hause gehen. Also ich möchte jetzt gar nicht so bitter ernst werden, aber ich finde, da wird einem als Frau wirklich, also man kann ja weniger Geld verdienen. Okay, ja, das ist ja auch der Fall. Ja, man verdient als Schauspielerin weniger Geld als Schauspieler. Also als ich das gehört habe, da musste ich auch wirklich wirklich schlucken. Da war ich 26, gerade mit dem Studium fertig. Aber gut, das hängt dann auch immer von einem selber ab und man muss dann halt selber verhandeln, wie auch immer. Ist nicht so schlimm, also beziehungsweise ist natürlich schlimm, aber was schlimmer ist, wenn einem Zeit gestohlen wird, Lebenszeit, wenn einem gesagt wird, dein Leben ist jetzt mit diesem Alter nicht mehr so viel wert, weil du bist jetzt zu alt. Und es hat leider dazu geführt, auch wenn ich wusste, das ist totaler Blödsinn und völliger Quatsch, war ich immer so ein bisschen gestresst davon, weil ich dachte, also nach der Schule dachte ich, ich muss jetzt irgendwie, weil ich ja erst mit 26 fertig war, statt mit 24 wie andere, mit 22 erst, also in Anführungsstrichen, erst angefangen zu studieren. Also andere fangen mit 19 an und deswegen dachte ich ja, ich muss jetzt irgendwie in einem Jahr so viel schaffen wie andere in 2 Jahren und habe wirklich ja viel gespielt, also viel Theater gespielt, aber auch schon gedreht und so weiter. Und ich hätte ein etwas entspannteres Leben haben können, wenn ich nicht permanent ja solche Sachen gehört hätte.
Anne Ratte-Polle ist unser Gast in der Gesprächszeit. Egal, ob sie zum Beispiel als Museumsführerin im Film Undine von Christian Petzold eine kleine Rolle spielt oder eine kleine Rolle im Polizeiruf als Rezeptionistin zum Beispiel, die mit Henry Hübchen vor dem Fernseher einschläft. Jedes Mal wird sie deutlich lobend hervorgehoben, Frau Ratte-Polle. Ich gehe davon aus, dass Sie jeder Rolle, egal ob groß oder klein, eine gleichermaßen große Bedeutung beimessen. Ist das so?
Ja, man steht ja da mit Haut und Haaren vor der Kamera und man ist dann das irgendwie. Und deswegen kann ich da nicht unbedingt differenzieren. Ich habe mal bei den Proben an der Schauspielschule gemerkt, wenn ich irgendwie halbherzig, also nicht so gut vorbereitet bin und mich nicht so richtig reinbegebe, also wenn ich nicht springe, es gehört immer so ein Springen dazu, finde ich, in etwas hineinspringen und sich hineinbegeben. Ich habe an der Schauspielschule bei den Proben gemerkt, wenn ich nicht richtig probe, dann bin ich danach so frustriert, das bringt's nicht. Ich muss einfach immer springen und dann geht's mir danach auch gut, dann war ich da und weiß mehr am Ende. Also ich kriege immer raus beim Spielen eigentlich, was ich spiele und ich muss mich da hineinbegeben und dann passiert was ich vorher nicht so planen kann und deswegen Ja, kann ich nicht so richtig unterscheiden, ob große oder kleine Rolle.
Eine große Rolle war im Film Vanya, da war die Premiere 2015 auf der Berlinale, ein Debütfilm von Carolina Helsgaard. Da geht es um eine Frau, die sie spielen, die wegen Bankraub 7 Jahre eingesessen hat, eine Drogengeschichte hat, im wirklichen Leben klarkommen muss, eine Tochter hat. Man erfährt nicht so viel über sie. Wiederum eine Figur, schätze ich, die ihnen zugesagt hat.
Ja, absolut, weil die auch einen guten Humor hatte. Und ich fand das ganze Drehbuch sehr gut. Also es war ja auch nicht auserzählt und es hatte so eine Merkwürdigkeit. Ich mag das, wenn Filme oder Geschichten eben auch was Merkwürdiges haben. Und toll fand ich auch, dass es eben im Norden gespielt hat. Also ich drehe oder spiele sehr gerne dort in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Das setzt nochmal andere Assoziationen natürlich frei, weil ich die Gegend kenne.
Ja, dieser Film spielt in Sulingen. Ich glaube, sollte erst in Bremen, am Rand von Bremen. Und dann hat man sich entschieden, nee, das ist toll da in Sulingen. Die Orte im Kreis Diepholz, so eine Kleinstadtszenerie und eine Kleinstadtbiografie kann man auch, abgesehen von den Äußerlichkeiten, Landschaft, Himmel und so weiter, aber auch mit einer Kleinstadtbiografie noch mehr anfangen, wenn man selbst aus der Provinz kommt. Wobei ich Provinz nicht negativ meine, ich komme selbst vom Dorf.
Ja, ich glaube schon. Ob man damit mehr anfangen kann, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, dann ein anderer Zugriff einfach, der ja auch interessant ist. Es ist ja auch interessant, wenn man das nicht kennt. Aber klar, wenn man das kennt, irgendwie, keine Ahnung, da bewegt sich sofort was in der Seele, sage ich jetzt mal. Also da passiert was. Also ich lebe jetzt in Berlin eben, ich werde ja auch bleiben, aber wenn ich aufs Land zurückfahre und ich bin viel auch auf dem Land, das ist dann hier in der Gegend eher oder an der Ostsee, Mecklenburg. Aber wenn ich eben nach Kloppenburg zurückkomme, in diese Gegend, Hamburg, die Ecke, passiert da was anderes mit mir, auch wenn sie Mecklenburg sehr ähnlich ist, aber es ist doch eine andere Gegend, das habe ich festgestellt und das macht was mit einem irgendwie.
Ich habe das mit dem emsländischen Himmel. Ich komme in mein Dorf und gucke den Himmel an und dachte, den gibt es nur hier. Kennen Sie das auch?
Absolut. Es ist wirklich Wahnsinn, was der Himmel, also als ich irgendwann auch mal gemerkt habe, dass mir der Himmel wirklich fehlt, der Himmel von da bis da. Das habe ich dann hier manchmal, suche ich das dann so auf dem Tempelhofer Flughafenfeld oder so. Aber dazu gehören natürlich auch die Wolken so ein bisschen.
Ja. Die Vanya macht im Film ein Praktikum auf dem Reiterhof. Ist da auch irgendwie die Seele bei Ihnen aufgegangen? Denn Sie reiten ja oder sind geritten.
Ja, ich bin
Dressurreiten gar.
Genau, ja, und springen auch. Ich bin mit Ponys eigentlich aufgewachsen, Ponys und Pferden dann später auch. Ja, wir hatten 2 kleine Welschponys und da habe ich dann mit meinen Freundinnen, wir sind dann ausgeritten und so, also meistens im Wald ausgeritten. Ich habe dann später mit 14 habe ich dann auch mal angefangen, Dressur und Springen zu reiten. Ich habe auch mal Turnier gemacht, aber nicht wirklich. Turnierreiten war nicht so meins. Also ich habe auch mal eine Hubertusjagd mitgemacht. Fuchsschwanzjagd nicht, aber Hubertusjagd, ja. Ich reite auch immer noch, ab und zu, nicht mehr so oft. Ich hatte hier in der Nähe von Berlin so einen Reiterhof gefunden mit einer Freundin von mir und wir sind dann ein paar Mal ausgeritten, aber irgendwie hat sich das dann, ich bin da nicht mehr zugekommen in der letzten Zeit, aber ich werde wieder reiten, das ist, glaube ich, das hat man irgendwie drin, ja.
Es gab auch einen Bauernhof in Ihrer Familie von Verwandten?
Ja, mein Vater, der kommt von einem Bauernhof in Bruckstrick. Ich komme ja aus Peheim bei Kloppenburg. Und Bruckstrick ist ein anderes Dorf dort in der Ecke, das ist eher bei Löningen. Und da kommt mein Vater her, der ist aufgewachsen auf so einem großen Bauernhof. Der ist irgendwann, ich weiß gar nicht genau, 1700. Ja, 20 oder so. Ich glaube, der hätte jetzt irgendwie Jubiläum auch gefeiert, aber da kam Corona dazwischen. Alter Bauernhof, den gibt's auch immer noch und mein Cousin ist da jetzt Bauer und bewirtschaftet das. Ja, da kommt mein Vater her.
Dann können wir den Namen auch eben klären. Ich glaube, der hängt damit zusammen, dass ein Urahn oder Vorfahr ein Ratte eingeheiratet hat auf einen Pollenhof oder so ähnlich. Das gibt's auch nur in der Gegend, dieses Einheiraten, ne?
Ach so, ich weiß es nicht, ob es das woanders nicht gibt. Keine Ahnung, ja. Aber mein Großvater, der jetzt, oh Gott, ich weiß es immer nicht genau, der wäre jetzt schon wirklich sehr, sehr alt, 130 oder 140, ich vergesse es immer, ich will es immer neu nachgucken. Also der hat sich Ratte Polle genannt, weil auf einen kleinen Dorf, also so eine kleine Bauernschaft, da sagt man halt Pollenhof, auch wenn die Bewohner inzwischen Ratte heißen. Es ist Pollenhof und so hat er sich Ratte Polle genannt.
Dann springen wir jetzt mal ein Stückchen weiter nach Großenkneten. Nicht allzu weit von Peheim. Trio lebte da in der WG. Das Lied Da, Da, Da kam 1983 raus. Da waren Sie ungefähr 9. Haben Sie das da schon verfolgt?
Absolut. Ich war so glücklich, als ich dieses... Ich kann mich da noch wirklich dran erinnern. Ich war total glücklich und stolz auf diese Band. Ich fand die super. Und eigentlich bis heute, das ist so ein großer Lokalpatriotismus, den ich mit dieser Band Trio verbinde, die ich auch jedes Mal nenne, wenn ich von meiner Gegend spreche, dass da Trio herkommt.
Da kamen ja damals sogar Busse ab und zu, haben gehalten. Und auf Sonntagmorgen um 9 Uhr hat mir der Schlagzeuger Peter Behrens mal erzählt und dann wollten die Autogramme haben. Sind Sie auch hingefahren für ein Autogramm als Kind?
Nein, bin ich nicht. Als Kind war ich dazu sehr Kind, um Groupie zu sein.
Peter Behrens ist 2016 gestorben. Das hat Sie sehr berührt, das weiß ich. David Bowie ist auch gestorben 2016, kurz vorher. Hat Sie das auch berührt?
Ja, total. Ich bin ein riesengroßer David Bowie-Fan, seitdem ich 17 bin. Also ein bisschen später war das dann. Aber ja, als der gestorben ist, da habe ich gerade in Zürich Hamlet gespielt, in der Hamlet-Maschine. Eine Opernaufführung nach einem Stück eben von Heiner Müller, die Hamlet-Maschine. Und diese Oper wurde zum ersten Mal irgendwie seitdem es geschrieben wurde, eine Riem-Oper, also von Herrn Riem, wieder aufgeführt, weil die so aufwendig ist. Also es war wirklich, ich habe wirklich viel Arbeit gehabt. Es war auch meine erste oder bisher auch einzige Arbeit in der Oper und ich musste halt nach Noten sprechen und hatte sehr viel Text. Und dann kriegte ich irgendwie eine SMS, Anne, ich denke an dich, sei tapfer, von einem Freund. Und dann dachte ich, was ist los? Und dann habe ich gesehen, Bowie ist tot. Und dann bin ich wirklich durch den Regen zur Probe. Kitschiger kann man sich es nicht vorstellen, aber es war einfach so und habe ein Bowie-Lied gesungen. Ja, und ich hatte kurz danach auch meinen ersten Auftritt mit einer Band, einfach nur so. Also ich habe in Theaterstücken öfter mal gesungen. Und dann wurde ich irgendwie angefragt, für die Bowienale zu singen, die während der Berlinale war. Also bin immer zwischen Zürich und Berlin hin und her geflogen und habe da Absolute Beginners gesungen mit dem tollen Nico Weidemann, der das Ganze arrangiert hat und überhaupt diese Veranstaltung auch mitorganisiert.
Aus Peheim, Gemeinde Mollbergen, Kreis Kloppenburg, stammt Anne Ratte-Polle. Die Eltern waren beide Lehrer, Frau Ratte-Polle, haben bei Ihnen auch immer alle gesagt, du wirst bestimmt mal Lehrerin?
Nee, eigentlich nicht. Das hat nie jemand zu mir gesagt.
Trotzdem haben Sie sich erstmal eingeschrieben für Lehramt für Grundschulen in Münster. Dabei war doch eigentlich die Idee zu Schauspielern schon da, nur Sie haben sich auch nicht so richtig vorgestellt, dass man das als Beruf macht, oder wie war das?
Ja, ich wusste nicht so richtig. Also ich fand die Schule auch wirklich anstrengend. Ich wollte das Abitur einfach schaffen und dann erstmal in die nächstgrößte Stadt ziehen. Also überhaupt muss nicht die nächste sein, aber ich wollte schon ein bisschen so das Leben erstmal kennenlernen. Und also wie gesagt, ich fand Schule wirklich extrem anstrengend und ich wollte auch gar nicht unbedingt sofort auf die nächste Schule, die dann da Schauspielschule heißt. Ja, ich wusste auch gar nicht, soll ich das beruflich machen oder nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich musste erstmal irgendwie raus und so ein bisschen mich auch selber kennenlernen in der Stadt. Deswegen also bin ich mit meinem damaligen Freund nach Münster gezogen und habe da eben Grundschullehramt studiert, weil ich dachte, das ist nicht so anstrengend, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich war auch gar nicht so ehrgeizig in dem Sinne. Und ich dachte, da gibt's halt diesen Fachbereich Theaterwissenschaften und dann werde ich da schon irgendwie in Kontakt kommen mit Leuten, die da vielleicht ein bisschen Ahnung haben und die mir dann ein bisschen was erzählen können, wie man das so macht und was man da so macht.
Das ist dann auch passiert. Sie sind dann auf eine Sprecherzieherin gestoßen, die Schauspielerin war und die hat da ein bisschen Anschluss gegeben. Ich will aber nochmal zurück zur Schulzeit. Sie haben mal gesagt, Sie seien nicht sonderlich ehrgeizig gewesen und hätten sich im Unterricht nicht oft gemeldet. Sie hätten nicht so viel zu sagen gehabt. War das so das Gefühl, so als Jugendliche, was soll ich denn noch Mund aufmachen, die anderen reden ja schon genug, oder was war das?
Ja, ich habe eher so geträumt, so aus dem Fenster geguckt und geträumt. Nee, ich habe auch nicht viel aufgepasst, muss ich gestehen. Ich war wirklich faul. Ich habe nur für Klausuren gelernt und fing dann meistens so einen Tag vorher an und musste dann alles hochholen, was irgendwie in den letzten Wochen da gearbeitet wurde. Also ja, dann habe ich es irgendwie kurz gekonnt und dann natürlich auch sofort wieder vergessen. Ich bin irgendwie immer noch so, ich bin so ein bisschen so letzter Drückertyp.
Aber es Hallo? Gab doch eine Theater-AG in der Schule am Gymnasium in Kloppenburg und da haben sie die alte Tante in Thornton Wildes das lange Weihnachtsmahl gespielt und haben großen Zuspruch bekommen. Hat da was geklickt?
Ja, total. Da hat wirklich was geklickt. Ich habe auch vorher da schon mal so irgendwie Theater gespielt in diesen Theatergruppen, aber irgendwie war das dann vielleicht auch nicht so interessant oder so, das Stück, ich weiß es nicht. Oder ich war selber noch nicht so weit. Da mit 17 ging für mich so ein bisschen auch die Sonne auf. Ich war auch zum ersten Mal in meinem Leben verliebt und dachte, ja, Theater spielen. Ich war so ein bisschen selbstbewusster, denn auf einmal Theater spielen wollte ich immer schon. Ich traue mir das jetzt auch zu. Davor gab es Jahre, wo ich dachte, oh Gott, der viele Texte, das kann ich mir bestimmt nicht merken. Und dann eben mit 17, dachte, gut, jetzt mache ich mal wieder mit und habe dann diese Rolle bekommen. Ich hatte irgendwie nie Probenzeit, weil die Lehrerin immer zu Beginn des Stückes anfing und meine Rolle kam aber erst so gegen Mitte oder Dreiviertel des Stückes. Dafür blieb sie bis zum Ende als Letzte übrig, weil alle irgendwie nach und nach starben und sie starb halt als Letzte. Und ja, ich habe viel gewartet, bis sie nur dran kam und dann hat mir das aber einfach nur Spaß gemacht. Dann natürlich die Resonanz war so, oh Gott, was ist jetzt los? Das war das Erste, wo ich irgendwie gemerkt habe, im Leben, da habe ich anscheinend irgendwie eine Gabe, das kann ich anscheinend und habe mich darüber sehr gefreut.
Und dann erst dieses Lehramtsstudium in Münster und dann haben Sie sich ja nun doch beworben an der Schauspielschule, sind angenommen worden in Rostock. Sie hatten im zweiten Studienjahr dann schon erste Fernsehrollen und dann nach dem Studium das erste Festengagement am Staatstheater in Cottbus und gleich große Rollen, Effi Briest und die Marquise von O. Ist das, wenn man ja noch Anfängerin ist, ein Geschenk?
Ja, deswegen bin ich ja nach Cottbus gegangen, weil ich wusste, ich werde dort große Rollen spielen, weil ich immer dachte, ich bin schon zu alt. Also ich dachte wirklich, ich muss das erreichen, was andere in 2 Jahren erreichen. Und ja, es war ein super Geschenk, eben in Cottbus anfangen zu können und diese Rollen zu spielen, sofort, direkt. Meine erste Rolle war Effi Briest, 3 Stunden, 3,5 Stunden ging das Stück und es war auch eine tolle Arbeit. Der hat mich sehr, sehr viel selber machen lassen und auch die Kollegen waren toll. Ja, das war ein großes Geschenk. Ich habe da wirklich aus dieser Zeit viel mitgenommen.
Ja, Sie haben ja auch gleich Preise bekommen, also speziell für diese beiden Rollen. Sie haben dann über die Jahre mit ja auch bekannten Regisseuren gearbeitet. René Polesch, Werner Schröter, Frank Castorf, Dimitar Gottschew, Herbert Fritsch und so weiter. Sie haben ja gesagt, Sie mögen das, die Rolle sehr stark mitzugestalten. Also was die Szenen angeht, den Text, sogar die Frisur. Mögen die Regisseure das auch immer?
Ja, also ich habe ja die letzten 15 Jahre fast nur Stückentwicklung gespielt. Also gar nicht mehr jetzt das klassische Theaterstück, wo es verschiedene Rollen gibt, sondern am Anfang war gar kein Text da und die Texte hat man zusammen gemacht. Da geht es dann gar nicht um eine Figurengestaltung, da geht es in erster Linie darum, was erzählt man hier und was für ein Stück wird das und jeder trägt dann dazu bei mit seinen Mitteln und seiner Fantasie und am Ende hat man dann da auf einmal eine Rolle, aber da geht es erstmal gar nicht so vordergründig um Rollen. Also es ist nicht dieses klassische Spielen von Stücken. Also Murmel, Murmel zum Beispiel, eben das Stück mit Herbert Fritsch, was eben sehr erfolgreich war, was wir auch immer noch spielen in Bochum. Da gab es eben zum Beispiel nur ein Wort, Murmel, und alle heißen Murmel und alle sagen auch nur Murmel, Murmel, Murmel. So, das war jetzt die extremste Form, aber beim Film ist es was anderes, da spiele ich halt Rollen und da, klar, bringe ich mich natürlich mit ein. Also das ist ja klar, mit den eigenen Ideen und so.
Sie haben ja kürzlich in Farel gedreht und in Butjadingen mit Bjarne Mädel. Das war seine erste Regiearbeit, dieser Sörensen-Krimi. Sörensen hat Angst. Da waren auch Matthias Brandt dabei und Peter Kurt. Schöne Zusammenarbeit?
Ja, total. Ich habe mit den beiden aber leider keine Szene gehabt. Aber es war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit mit Bjarne Mädel und Katrin Wichmann. Mit den beiden habe ich gespielt. Also mit Bjarne Mädel selber auch. Also er spielt ja auch die Hauptrolle und führt Regie und das war super toll. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht nur Fan vom Schauspieler Bjarne Mädel, sondern auch vom Regisseur Bjarne Mädel. Der hat das sehr, sehr toll gemacht.
Das heißt, er taugt was als Regisseur?
Total. Und Pferde sind da auch dabei, spielen eine Rolle. Aber ich will nicht mehr verraten. Es ist schöner, wenn man den Film dann sieht.
Ja, nur was ihre Rolle ist, konnte ich nicht rauskriegen. Verraten Sie uns das?
Ich bin die Frau vom Bürgermeister.
Der tot gefunden wird?
Ja, genau. Ja, der wird. Aber ich würde da wirklich nicht mehr verraten wollen.
Nein, mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. Jetzt ist ja die Corona-Pausenzeit, naja, nicht vorbei, aber so ein bisschen vorbei. Ich glaube, Sie haben die Ruhe genossen und Sie haben was nachgeholt, was in der Schule vielleicht zu kurz kam, nämlich eine Sprache gelernt.
Ja, ich bin dabei, immer noch Französisch zu lernen. Das ist für einen Film in Kanada. Die Rolle kriege ich aber nur, hat der Regisseur gesagt, wenn ich Französisch spreche. Nun ja, da ich den Regisseur sehr toll finde, mache ich das. Aber es ist natürlich auch gut. Ich wollte immer schon Französisch sprechen können. Ich liebe Frankreich und ich war in der Schule halt, ja, wie gesagt, ein bisschen faul. Ein bisschen was ist noch im Unterbewusstsein hängen geblieben, aber ich muss schon wirklich viel lernen. Und deswegen kam die Corona-Zeit wie gerufen.
Und wer der Regisseur ist, dürfen wir das wissen?
Ich bin da ein bisschen abergläubisch. Ich muss ja noch lernen. Ich verrate das dann. Es ist in einem Jahr.
Wir sind sicher, Sie werden das hinkriegen mit dem Französisch und wir werden Sie auf der Leinwand sehen und Französisch sprechen hören und freuen uns sehr drauf. Die Schauspielerin Anne Ratte-Polle war heute unser Gast in der Gesprächszeit. Ihr neuester Film, Der Geburtstag, der startet morgen in den Kinos. Frau Ratte-Polle, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über die Leitung zu Ihnen nach Berlin.
War mir eine große Freude.
Am Mikrofon war Christine Hohnfeld.